SBS in deutscher Sprache.
Mein Name ist Jörg Henning und ich bin ein Associate Professor in Veterinary Epidemiology, also Veterinärepidemiologie, an der University of Queensland.
Und es geht jetzt um the One Health Poultry Hub, was ganz neu gegründet wurde. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Der One Health Poultry Hub ist eine globale Allianz, die aufgestellt wurde, um Entwicklungsländern zu helfen, Gefahren zu reduzieren, die mit der Geflügelproduktion verbunden sind. Also der Hub umfasst Experten, Forscher, die halt auf diesen Gebieten schon seit vielen Jahren arbeiten, die von überall von der ganzen Welt kommen, also aus Europa. Wir haben Belgier dabei, Modellierer. Wir haben Akademiker aus Großbritannien. Wir haben Forscher aus Singapur, aus Hongkong. Und ich selbst aus Australien. Also wir haben 9 Länder sind involviert in diesem Hub.
Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
Viele von uns arbeiten schon auf dem Gebiet und wir hatten immer sowas diskutiert. Wir brauchten einen größeren Ansatz. Nicht nur jeder irgendwie in einem Land und ein kleines Projekt. Wir müssen irgendwas Größeres aufbauen. Ja, man braucht auch dafür Geld. Und die englische Regierung, der United Kingdom Research and Innovations Global Challenge and Research Fund, hatte nach einer Ausschreibung gefragt, um Projekteanträge einzureichen, die halt das globale Problem der Geflügelproduktion anpacken würden. Und da haben wir uns drauf beworben, wir sind halt zusammengekommen und haben das diskutiert und haben dann einen Zuschlag bekommen. Und das Projekt hat eigentlich noch nicht angefangen. Letzte Woche hatten wir ein Planungsmeeting in Sri Lanka gehabt. Und die Aktivitäten werden dann wirklich am 1. März erst anfangen, werden dann für 60 Monate laufen. Geflügelfleisch und Eier sind eigentlich das wichtigste und auch das populärste tierische Protein, das zum menschlichen Verzehr genutzt wird. Was wir sehen, ist eine zunehmende Nachfrage nach Geflügelfleisch und Eiern, vor allem in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Und das ist oft mit dem Wirtschaftswachstum in diesen Ländern verbunden. Und vor allem in Ländern im asiatischen und südostasiatischen Raum breitet sich die kommerzielle Geflügelproduktion sehr stark aus. Und es gibt dort einige Beispiele modernster Geflügelhaltung, aber es gibt auch viele kleine und mittlere Betriebe mit vielleicht nicht zufriedenstellender Biosicherheit in der Geflügelhaltung. Und mit diesen Farmen wollen wir halt arbeiten. Zum Beispiel sind einige von diesen kleinen Farmen in dicht bevölkerten Stadtgebieten angesiedelt. Oder oft wird das Geflügel zusammen mit anderen Nutztieren gehalten. Und dadurch können halt Gefahren und Risiken entstehen, dass bestimmte Pathogene oder bestimmte Bakterien oder Viren sich verbreiten und dann vielleicht auch auf den Menschen übergehen können.
Ja, da gab es ja die Hühnergrippe zum Beispiel und wir alle wissen, dass Geflügelfleisch und Eier sehr anfällig sind.
Genau. Der Hub macht im Prinzip 2 Forschungsprogramme und in diesen beiden Forschungsprogrammen fokussieren wir auf 3 sort of Strategien. Eine fokussiert auf die Vogelgrippe, die Sie gerade erwähnt haben. Das ist ein Virus, der vom Tier auf den Menschen übergehen kann und wir nennen das eine Zoonose und wir wollen das erforschen. Wir schauen auch nach Pathogenen, also wie Salmonella oder Escherichia coli, die oft im Geflügel auftreten, im Geflügelfleisch und im Eiern und die dann auch auf Menschen übertragen werden können. Und wir versuchen auch Antibiotikaresistenzen anzugehen, die oft mit dem Missbrauch oder dem falschen Gebrauch von Antibiotika in der Geflügelhaltung verbunden sind. Ein 3. Programmpunkt fokussiert auf die Unterstützung von Forschern in den Entwicklungsländern. Also das ist, was wir im Englischen Capacity Building nennen, wo wir eng mit jungen Forschern und Akademikern zusammenarbeiten. Und da spielt auch die University of Queensland und die australische Regierung eine große Rolle dabei. Denn die australische Regierung und UQ werden höchstwahrscheinlich dann Scholarships, also Stipendien, diesen Forschern geben können. Und dann die Forschung wird dann in diesen Entwicklungsländern durchgeführt, aber die Auswertung erfolgt dann mit mir hier in Australien. Also die Forschung von Förderern, die Förderung von Forschung ist auch noch ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Und der 4. Schwerpunkt ist natürlich dann die Übersetzung der Forschungsergebnisse in Hinweise und Richtlinien für die Farmer, also dass die Farmer auch damit was anfangen können. Und wir arbeiten dann natürlich auch mit den Regierungen und Institutionen in verschiedenen Ländern zusammen, um Richtlinien zu entwickeln, die halt die Geflügelproduktion verbessern und natürlich auch dann die Gefahr vermindern, dass Erreger zu Menschen übertragen können.
Was reizt Sie so an dem Thema?
Ich arbeite in der Entwicklungshilfe seit ich habe schon während meines Studiums angefangen, also schon seit 20 Jahren reizt mich die Arbeit mit Entwicklungsländern. Und ich glaube, das ist auch so ein persönliches Interesse, anderen Ländern zu helfen, irgendwas zu machen, das vielleicht etwas verändert für die Menschen in diesen Ländern. Und Und deshalb ist meine Forschung seit vielen Jahren, früher war es in Afrika, als ich noch in Deutschland gelebt hatte, jetzt halt vor allem in Südostasien und Asien angesiedelt. Innerhalb dieses One Poultry Hubs werden wir in 4 verschiedenen Ländern arbeiten. Und was wir sehen in diesen Ländern, das ist Bangladesch, Sri Lanka, Indien und Vietnam. Was wir sehen in diesen Ländern ist, dass die Geflügelproduktion in verschiedenen Stadien ist. Also in einigen Ländern ist es mehr entwickelt, wie zum Beispiel in Vietnam, und in anderen halt weniger entwickelt, wie zum Beispiel in Bangladesch. Und das Ziel ist natürlich dann auch, Vergleiche zu machen zwischen diesen verschiedenen Ländern. Wir schauen nicht nur nach der Produktion von Hühnern, wir schauen auch uns den Handel an von den Hühnern, den Vertrieb von den Hühnern, auch die Schlachthäuser. Und dann werden wir natürlich Proben nehmen, Proben von den Hühnern, Proben von den Ställen, Proben von der Umgebung, und werden diese Proben im Labor untersuchen, um herauszufinden, ob diese Pathogene präsent sind oder nicht. Wir fokussieren nicht nur wirklich auf die Laborarbeit, wir haben auch eine Menge von Mathematikern involviert. Wir versuchen dann Modelle zu entwickeln, wie sich diese Pathogene ausbreiten können, welche Risikofaktoren dabei eine Rolle spielen, also die Entfernung zu menschlichen Siedlungen oder bestimmte Transportinfrastrukturen. Wir versuchen auch viel mit den Farmern selber zu arbeiten. Wir haben dabei in unserem Hub Anthropologen und Soziologen, die uns helfen, dann Interviews zu führen. Und das Ziel am Ende ist natürlich, dann Interventionen aufzubauen und zu testen im Feld, mit dem man etwas verändern kann. Also in erster Linie die Tiergesundheit verbessern, aber auch das Risiko für die öffentliche Gesundheit zu verringern.
Wie ist denn da Ihre Erfahrung, wenn Sie jetzt als Europäer in ein Entwicklungsland gehen und sagen, so funktioniert es nicht, wir müssen da Maßnahmen ergreifen, damit das hier sicherer wird? Wie offen sind da die verschiedenen Kulturen? Wie läuft das vor Ort?
Es geht alles darum, dass man zusammenarbeitet mit den Leuten in dem Land. Und zum Teil dauert es einige Jahre, das ist auch Projekt 60 Monate lang, bis da ein Vertrauen aufgebaut wurde. Ne? Ich habe viel in den letzten Jahren in Myanmar gearbeitet, und viele dieser Farmer, mit denen ich dort gearbeitet habe, die konnten wirklich nicht lesen und schreiben. Und wir mussten dann wirklich uns überlegen, wie können wir kommunizieren, wie können wir unsere Ratschläge rüberbringen, sodass sie das verstehen können. Und ich hatte es, am Anfang hatte ich selber angefangen, das zu machen, hatte natürlich dann meine Forschungsergebnisse publiziert und hatte dann meine Tabellen von wissenschaftlichen Manuskripten gehabt, und die habe ich versucht, dann in Bilder zu übersetzen. Und habe dann einfach Bilder gemalt, Cartoons gemalt, die genau das Gleiche darstellen in einer komplizierten wissenschaftlichen Formel. Das wurde dann alles übersetzt in Bilder. Aber ich bin nicht der beste Zeichner. Und am Ende habe ich dann mit Künstlern zusammengearbeitet, die das dann weitergemacht haben für mich. Und dann habe ich versucht, diese Ideen immer weiter zu entwickeln. Dann haben wir versucht, kleine Theaterstücke aufzubauen in den Dörfern, wo wir dann diese Bilder auf riesengroße Transparente gemalt haben und dann eine Geschichte darüber erzählt haben. Also wie soll man die Hühner halten? Wie kann man die halt auch schützen vor Gefahren? Es gibt bestimmte Krankheiten, die jedes Jahr auftreten, und die Hühner müssen geimpft werden. Und wir haben das alles in diese Theatervorführung reingebracht. Eine andere Sache, die ich in Myanmar gemacht habe: Myanmar hat eine lange Tradition des Marionettenspiels. Und früher gab es so diese reisenden Marionettenspieler, die durch das Land gezogen sind und vor allem während der Buddha-Festivals dann Aufführungen gemacht haben in diesen Pagoden, in diesen Tempeln. Und oft wurde dann eine Geschichte aus dem Leben Buddhas gespielt und dann eine zweite Geschichte, die vielleicht irgendwie mit einer Moral zu tun hat. Und ich hatte die Idee gehabt, vielleicht kann man da auch unsere Hühnergeschichten mit reinbringen. Und hatte dann so ein Puppetspiel mir ausgedacht, das aufgeschrieben, und habe dann auch eine Gruppe von Puppeteers gefunden in Myanmar. Und die überzeugt, die waren ganz begeistert, die hatten das noch nie gehabt. Und wir haben dann eine Aufführung gemacht, wir haben dann sogar so einen Soundtrack dazu gemacht mit lokalen Instrumenten. Und das wurde dann in mehreren Dörfern aufgeführt. Und die Leute waren so begeistert, dass am Ende das burmesische Fernsehen daran interessiert war und das aufgenommen hat. Und dann wurde das im nationalen Fernsehen gezeigt. Und das Impfen ist halt ganz wichtig von diesen Hühnern. Und was wir normalerweise den Farmen anbieten, sind Impfkalender, die sie dann irgendwo aufhängen sollen in ihren Hütten, wo dann die Monate draufstehen, wo geimpft werden sollen. Aber ich habe auch gemerkt, die schauen sich das halt überhaupt nicht an. Es ist halt total langweilig, da irgendwelche Monate irgendwie rot angezeichnet zu verfolgen. Und dann hatte ich die Idee gehabt, wir müssen halt für irgendjemanden Berühmtes auf diesen Bildern haben. Und dann habe ich, dann war ich beim Miss Myanmar Contest gewesen und habe die Miss Myanmar überzeugt, für uns dann als Veterinär, also mit so einer weißen Kutte, eine Tierärztin zu spielen. Und die haben wir dann auf die Impfkalender drauf gemacht und das war der absolute Renner. Wir konnten gar nicht nachkommen mit dem Drucken dieser Impfkalender. Also man muss halt Methoden entwickeln, die halt interessant sind und relevant für Pharma. Man kann halt nicht einfach nur sagen, oh, hier sind die Ergebnisse, mach was draus. Da habe ich wirklich ein gutes Beispiel, wie man Forschung verwenden kann, um einige der ärmsten Länder der Welt zu helfen, aber gleichzeitig die nächste Generation von Forschern aufzubauen.
Das finde ich ganz wunderbar, Ihre Kreativität. Das gehört jetzt erstmal nicht zu Ihrem grundlegenden Job.
Nee, das gehört eigentlich nicht dazu, aber das ist so ein Gebiet, an dem ich halt wirklich interessiert bin. Und für das ist halt auch leider, muss ich vielleicht auch in Kritiken sagen, schwer, es Gelder zu kriegen. Ne? Also man kriegt Geld für Forschung und für Publikationen, aber für diese Sachen, da muss man halt andere Wege finden, das zu finanzieren.
Vielen Dank für Ihr Engagement. Dankeschön.
Ja, recht vielen Dank für das Interview.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.